Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
Liebe Salzburg 24 User, willkommen zu einem weiteren Podcast. Heute wollen wir uns das Thema der Online-Veranstaltungen genauer ansehen. Die Kulturszene treffen die Corona-Maßnahmen ja ganz besonders hart. Seit mittlerweile knapp einem Jahr herrscht mehr oder weniger Stillstand. In den vergangenen Monaten kamen jedoch verschiedene Konzepte auf, wie man Veranstaltungen in den Online-Bereich verlegen kann. Über diese Ideen und Vorstellungen möchten wir heute mit Sebastian Linz, künstlerischer Geschäftsführer der AG Kultur, sprechen. Lieber Sebastian, vielen Dank für deinen Besuch bei uns in der Redaktion.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht mal vorweg, wie ist aktuell die Stimmung in der Kulturszene?
Ja, da muss man ja vielleicht sagen, dass die Kulturszene nicht eine Szene ist, sondern das sind ganz viele verschiedene Szenen, die ja unter diesen großen Schirmbegriff Kunst und Kultur gepackt werden, der ja mitunter, sagen wir mal, Tätigkeiten und Berufsfelder umfasst, die wenig mehr miteinander zu tun haben, als dass sie schlecht bezahlt werden. Und durch die Bank aber ist die Stimmung natürlich nicht besonders gut. Man hat sich jetzt gerade im Moment, also diese Woche oder halt eben jetzt im Anfang März eine Perspektive erhofft für weitere Lockerungsschritte, beziehungsweise überhaupt einfach eine Planungsperspektive. Kann ja auch sein, ihr habt bis Ende Mai zu oder sowas, also irgendeine Aussage. Aber die wurde ja nicht getroffen von der Politik und deswegen schwimmen die meisten nach wie vor und es rumort, ganz klar.
Wenn wir jetzt zu dem Bereich der Online-Veranstaltungen kommen, das hat ja eben aufgrund dieser Lockdown-Maßnahmen an Bedeutung gewonnen. Hier gibt es aktuell unterschiedliche Herangehensweise und Konzepte, die verfolgt werden. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen einen Überblick geben, in welche Richtung es da geht?
Naja, es geht einfach erstmal darum, glaube ich, da sind wir uns irgendwie alle einig, dass also mit wir meine ich sozusagen die Akteurinnen im Kultur- und im Kunstbereich, dass wir alle irgendwie denken, dass die Arbeit, die wir tun, relevant ist. Also auch systemrelevant im Hinblick auf eine nicht Erhaltung des tagtäglichen Systems, des Lebens, sondern sogar demokratierelevant, also bildungsrelevant und so weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man denkt, dass das, was man tut, relevant ist, dann muss man diese Inhalte auch spielen. Und das ist halt zurzeit hauptsächlich digital im Netz möglich und deswegen gibt es verschiedene Bestrebungen, Inhalte ins Netz zu bringen, in welcher Form auch immer. Und da sind Online-Veranstaltungen tatsächlich ein Teil davon, aber eben nicht alles. Wir sind jetzt hier gerade in einem Podcast und es gibt jetzt gerade so eine ganz große Rückkehr des Mündlichen in der Kultur. Ne? Also wenn man sich jetzt so Apps wie Clubhouse zum Beispiel anguckt oder sowas, ja, also das gesprochene Wort ist jetzt zum Beispiel wieder ganz groß im Kommen. Also das sind Online-Veranstaltungen, ist da nur ein Teil davon. Da gibt es natürlich wesentlich mehr noch an Formaten und an Ideen, die gerade erprobt werden.
Und wie sehen diese Ideen genau aus?
Ja, ich kann mal beschreiben, was wir gemacht haben und was wir gerade machen in der AG. Wir haben natürlich in dem ersten Lockdown, also vor jetzt mittlerweile fast einem Jahr, das gemacht, was die meisten auch gemacht haben, nämlich einfach Archivmaterial erstmal rausgepackt und auf Social Media gestellt. Also Veranstaltungen, das waren so da mehr als ein Dutzend, ich glaube fast 20 Veranstaltungen, die wir aufgezeichnet hatten in Kooperation mit FS1 und die haben wir online gestellt zum Nachgucken. Und dann kam irgendwann im Frühling kam eine erste Theaterproduktion, eine erste freie Theaterproduktion, die quasi eine digitale Ersatzvariante ihrer Vorstellungen gemacht hatte, in der Hoffnung, die dann irgendwann im November dann auch vor Publikum in der Arge zu spielen. Da kam es dann auch nicht dazu, da blieb es bislang bei dieser Ersatzvariante. Aber im ersten Lockdown war das alles so eine Übergangsphase. Und dann haben wir aber im November unser Open Mind Festival gehabt, was wir ja jedes Jahr haben. Und da haben wir eigentlich schon im Frühjahr begonnen, letzten Jahres das Ganze hybrid zu planen. Also auf jeden Fall analog und digital. Und haben dann 3 Wochen vor Festivalbeginn entschieden, als die Reiseverschärfungen immer schärfer wurden, noch vor dem Lockdown das dann rein digital abzuhalten. Und das war dann auch richtig. Da haben wir dann einfach Verschiedenes gemacht. Wir haben natürlich im Bereich der Online-Veranstaltungen, die mittlerweile ja bekannten Tools benutzt, also wie Zoom und YouTube und Vimeo-Streams, also tatsächlich Live-Veranstaltungen, die dann über Zoom, vor allem diskursive Veranstaltungen, die über Zoom stattfanden und gestreamt wurden. Wir haben Theaterproduktionen, also Aufzeichnungen von Theaterproduktionen, die wir eigentlich als Gastspiele im Haus gehabt hätten, gezeigt. Wir haben einen Film co-produziert, eine Ableitung von der Theaterproduktion, von der es aber keine Aufzeichnung gab. Und dann haben wir die Company beauftragt, einen Film für uns zu produzieren. Wir haben dann aber neben den Online-Veranstaltungen zum Beispiel dann ein Buchprojekt gehabt. Das gab es dann auch digital, diese Texte, die da entstanden sind. Es gab ein Festivalradio, das dann auch sozusagen podcastmäßig online war. Und wir haben seit 2 Jahren ein längerfristig laufendes Medienkunstprojekt, den Argebot. Das ist eine künstliche Intelligenz, die wir bauen. Mhm. Oder gebaut haben, zusammen mit einem Start-up in Wien, mit einem Chatbot-Start-up. Und diese künstliche Intelligenz, die frisst Texte sozusagen, die lernt anhand der Lektüre von Text sprechen. Und dieser Bot ging dann zum ersten Mal tatsächlich online im Open Mind Festival und mit dem konnte man reden, mehr oder weniger sinnvolle Gespräche. Geht da jetzt nicht so sehr drauf ein, das ist ein relativ komplexes Projekt. Das geht im April jetzt weiter. Genau, das war sozusagen der größte Aufschlag, den wir digital gemacht haben. Und dann haben wir jetzt in der letzten Zeit gar nicht so viel online gemacht an Veranstaltungen. Es gab eine tolle Theater-Koproduktion mit dem Kollektiv Kolinski im Januar, die auch die Möglichkeiten dieses Mediums Theaterfilm recht gut ausgenutzt haben. Die sind also recht out of the box gegangen. Das war nicht nur abgefilmtes Theater. Wobei das nur würde ich da in Klammern setzen, weil ich finde, im Moment ist auch abgefilmtes Theater durchaus was wert. Mhm. Und es gab eine Diskussionsveranstaltung im Rahmen des Mods Art Festivals, das wir ja auch irgendwie auflösen mussten. Die fand online statt. Und jetzt gibt es dann vor allem im März und im April eigentlich eine ganze Menge digitales Programm bei uns. Also glaube ich, ein halbes Dutzend Online-Veranstaltungen, Theaterproduktionen, Diskussionen, Lesungen und. Genau, das ist das, was wir gemacht haben. Aber es gibt natürlich viel, viel mehr. Und da, was wir tun jetzt quasi im Betrieb, wir haben ja jetzt auch ein bisschen Zeit, trotz Kurzarbeit, dass wir eine Digitalstrategie beginnen aufzustellen. Das heißt, wir treffen uns einmal monatlich zu Sitzungen, diskutieren bestimmte Projekte, Ansätze, Ideen, Probleme und setzen eine Strategie dafür auf und bilden uns fort. Gehen also auf Online-Konferenzen, lesen ganz viel, gucken uns ganz viele Best-Practice-Beispiele an und erkunden so diesen Bereich, den wir natürlich auch vorher schon auf der Platte hatten, aber der natürlich im täglichen Klein-Klein des Veranstaltungshauses mit 350 Veranstaltungen pro Jahr, ist ja richtig viel, natürlich einfach auch oft aus dem Blick gerät. So, und da bewegen wir uns so schrittweise vorwärts.
Wie waren denn die Rückmeldungen des Publikums auf diese Online-Veranstaltungen hin?
Ja, also ich verstehe jeden, der sagt, ich will nicht, nachdem ich den ganzen Tag im Büro vor dem Computer saß, abends nochmal vor dem Computer sitzen. Das geht mir ja teilweise auch so. Und ich will wieder wohin und wieder Leute treffen und irgendwie ein soziales Erlebnis haben im analogen, im echten, im sogenannten echten Raum. Aber es gab eben auch viele, die total froh waren, so an Rückmeldungen. Das sind natürlich alles subjektive Einschätzungen, aber viele, die froh waren, dass wir zum Beispiel dieses Open Mind Festival gemacht haben im November online, weil wir dann doch rausgefunden haben, auch dass so digitale Veranstaltungen, gerade Diskussionsveranstaltungen, eine ganz eigentümliche, gute Qualität bekommen in diesem Medium, das wir benutzt haben. So, da gab es Veranstaltungen, die auf einer Bühne, wo man ja immer auch ein bisschen repräsentiert und ein bisschen darstellt, auch bei einer Diskussion, die wesentlich intimer waren, wesentlich intensiver im Gespräch von 2, 3 Menschen miteinander. Und das hat dem Inhalt des Festivals, es ging ja um Macht, Besitz und Hegemonie, wem gehört die Welt, war das Thema, das hat dem wahnsinnig gut getan. Und die Leute, die es geguckt haben, die haben das auch registriert, glaube ich. Und das ein weiterer Punkt war, dass natürlich das wesentlich überregionaler wahrgenommen und gesehen wurde. Also viele Leute, die einfach nicht in Salzburg sind oder nach Salzburg gekommen wären, haben da zugeguckt und das ist natürlich auch ein Benefit.
Man hebt da die räumliche Komponente auf, sozusagen.
Ja, die hebt man auf, aber gleichzeitig entsteht ja ein Raum im Netz. Und das ist, glaube ich, etwas, was total ausbaufähig ist als Gedanke, dass das ja auch ein Ort ist. Ich meine, wir gehen im Netz einkaufen, wir treffen im Netz unsere Freunde. Das ist also eigentlich ein öffentlicher Ort und wir haben in den letzten Jahrzehnten zumindest breitenwirksam vergessen, dass es da ja Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten braucht. Wir haben diesen öffentlichen Ort Netz komplett in die Hand von großen Konzernen gegeben, von Google, Facebook und Co. Und jetzt wundern wir uns, dass wir sozusagen diesen Raum eigentlich nicht als Raum benutzen, sondern oder bislang zumindest nur als Plattform benutzt haben, der dann entweder bei Facebook oder bei Instagram oder eben bei großen Konzernen angesiedelt ist, wo die Interaktionen stattfinden, oder Amazon, oder der halt immer in den analogen Raum verweist, aber ganz wenig wirklich als Raum, den wir betreten, den wir durchlaufen und in dem wir miteinander ausverhandeln, was Gesellschaft ist, bespielen als Kultureinrichtung oder als Kulturakteurinnen. Das, glaube ich, ist jetzt was, was wesentlich mehr im Fokus steht. Hier und dort. Nicht überall, aber das ist, glaube ich, wichtig.
Gelingt es oder kann man diesen öffentlichen Raum dann zurückholen überhaupt?
Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss man sich halt in Projekten angucken. Also was ich jetzt zum Beispiel ganz toll fand, wir haben im Zuge eben dieser Digitalstrategie, die wir aufsetzen, haben wir die Jahreskonferenz der Dramaturgischen Gesellschaft besucht, in Kooperation mit der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund stattfand. Auch dort tatsächlich stattfand, aber eben in einer digitalen Repräsentation davon auf Mozilla Hubs. Mozilla Hubs ist quasi eine Game Engine von Mozilla, also die auch den Firefox-Browser herausbringen. Und da kann man virtuelle Räume bauen, also 3D-Räume, die man dann auch mit 3D-Brille betreten kann, mit Virtual Reality Glasses. Muss man aber nicht, die kann man auch im Browser gucken. Und da lädt man sich mit einem Avatar rein, den baut man sich, das geht ganz einfach über eine Website, und dann ist man da drin und trifft andere Avatare, und mit denen kann man reden. Und wir waren da auf dieser Konferenz, da waren so ungefähr 250 Theatermenschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, Dramaturgen, Dramaturginnen, Intendanten, Intendantinnen und so weiter. Und da gab es Keynotes, da gab es Tischgespräche, da gab es Arbeiten von den Fellows dieser Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, die man sehen konnte. Man hat sich einfach unterhalten. Und das war, fand ich, ganz spannend, weil das, eine ganz, also es kommt nicht, natürlich nicht ran an sozusagen eine körperliche Begegnung, aber es ist sozusagen die Simulation von Körperlichkeit auch gewesen, weil man nicht passiv vorm Rechner saß und sich irgendwie in der Netflix-Gestus was reingezogen hat, sondern man ständig auch wahnsinnig beschäftigt war, seinen Avatar wie eben in einem Game einfach zu steuern. Und es war eine körperliche Anstrengung damit verbunden. Und ich war danach, wir alle waren danach total platt, aber auch total aufgekratzt, weil wir einfach irgendwie wirklich literally in so einen Raum reingegangen sind. Wahnsinn. Und es gibt schon erste Theater oder erste Kultureinrichtungen, die sozusagen damit Versuche gestartet haben, digitale Repräsentationen ihrer analogen Spielorte über Mozilla Hubs beispielsweise zu bauen. Der Prater in Berlin zum Beispiel, Pratergalerie, die ja ganz historisch auch bekannter Kulturort ist und vor allem ja in den letzten Jahrzehnten auch Außenspielstätte der Volksbühne war, also wo René Polisch seine ganzen Arbeiten gemacht haben. Die haben seit Dezember den Prater digital auf Mozilla Hubs, da finden Veranstaltungen drin statt, die speziell für diesen Raum konzipiert wurden. Der Kurator, der das künstlerisch betreut, der Julian Kamphausen, der ist auch bei uns jetzt bei einer Online-Veranstaltung am 18. März zu Gast, Lernen aus dem Lockdown, in Kooperation mit dem Impulse-Festival in Nordrhein-Westfalen. Die haben ein Buch rausgegeben, da habe ich einen kleinen Aufsatz auch für geschrieben und da ist die Arge auch mit einem Bild drin vertreten, wo in so Kurzessays quasi die Learnings aus dem ersten Lockdown so ein bisschen aufgerissen werden von verschiedenen Leuten. Und da diskutieren wir unter anderem eben mit Julian Kamphausen genau über dieses Thema Digitalität und öffentliche Orte, öffentliche Räume im Netz.
Das mit der Game Engine finde ich sehr interessant. Zurzeit ist es ja so, dass Online-Veranstaltungen zumeist bedeutet einen Livestream. Über diese Game Engine lässt sich aber das soziale Erlebnis eines Konzertbesuchs abbilden, oder?
Ja, naja, das ist so einfach ist es nicht, weil in Mozilla Hubs, also ich bin da auch Laie oder habe so einen Erstkontakt jetzt in diesem Jahr damit gemacht, da lassen sich bislang nur 25 Avatare reinladen, sonst explodiert quasi jeder Server, ja, weil das unglaublich viel Rechenleistung braucht. Das ist nicht so, dass du da 500 Leute reinkriegst und die feiern dann irgendwie ein Konzert. Es ist wirklich ein Versuch. Es sieht auch so ein bisschen aus wie so ein 90er Jahre Computerspiel, was enorm ruckelt. Also das ist nichts, was das ist eine Open-Source-Software, die kann man selber bauen und bedienen. Ist nicht so schwer, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den grundlegenden Eckpfeilern. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie als Ersatz für sogenannte Live-Veranstaltungen. Es war auch live. Ich war da auch live drin und habe live mit Leuten geredet. Nur die physische Co-Präsenz ist ja gerade suspendiert. Das nicht. Aber das ist genau, glaube ich, der extrem wichtige Punkt, worüber wir ganz viel nachdenken, ist sozusagen dieses Thema der Schwelle. Ne? Also jede Einrichtung oder also überhaupt in der Gesellschaft hat Schwellen, die man übertritt und wie man auch wieder rauskommt. Und wenn du in die Arge gehst oder ins Rockhaus oder wo auch immerhin, ins Landestheater, dann hast du auch diese Schwellen, nämlich du gehst da rein, du kaufst dir ein Ticket, du triffst die Leute, mit denen du dich verabredet hast, du gehst bei uns ins Beisel und trinkst ein Bier oder gehst essen, dann gehst du zum Einlass, stellst dich an und irgendwann kommst du dann rein, dann findet die sogenannte Veranstaltung statt. Und also es ist eingebettet in den sozialen Kontext. Und das fehlt immer noch bei Online-Veranstaltungen ganz stark, also dieses Soziale drumherum. Da gibt es aber schon erste Ideen, zum Beispiel über Hubs, wie man sowas bauen kann. Bei Zoom ist es ja schon oft so, also gerade bei so Zoom-Konferenzen, man sieht den Leuten irgendwie in die Augen, da hast du irgendwie 10, 20 Leute sitzen vor ihren Schreibtischen oder in ihrer Küche oder sonst was und trotzdem siehst du einfach in die Einsamkeit dieser Menschen rein. Ja? Das ist ja leer und weil dieses Drumherum sozusagen fehlt. Aber da entsteht gerade so viel an Technik und an Ideen und an Experimenten. Da muss man seinen Blick einfach nur von seinem eigenen Betrieb und seinem eigenen Schaffen einfach ein bisschen weglenken und gucken, was machen denn die anderen auch so. Und da kann man sich sehr viel holen an Ideen und Expertise auch.
Lassen sich, oder es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man mit Online-Veranstaltungen an sich umgeht. Manche bieten die Streams gänzlich gratis an, manche verlangen Ticketpreise. Wie bereit sind denn die Menschen, um für Online-Veranstaltungen Geld auszugeben?
Durchaus. Also wir haben das jetzt zum Beispiel bei Kollektiv Kolinski erlebt. Da haben Der Stream, der kam am 15.01. raus und war dann, das machen wir immer so, dann eine Woche on demand quasi für diejenigen, die ein Ticket gekauft haben, blieb der bestehen, also man konnte den anschauen. Wir haben einen Einheitsticketpreis von 4 €, also nicht viel, es ist eher ein symbolischer Preis, wo wir sagen, das ist wichtig, weil da haben Leute gearbeitet, für viel Geld irgendwie was produziert. Das muss in einer gewissen Form mit einem Preis bedacht werden oder gewertschätzt werden. Und da sind die Leute, die das interessiert, die das Zielpublikum dafür sind, durchaus bereit, das zu zahlen. Und in dem Fall nochmal ein bisschen mehr, weil es eben, es war gestreamt, aber kein Livestream. Es war eine Aufzeichnung, aber eben zu dem Vorteil, dass die Produktion an sich auch Außenaufnahmen integriert hat, an anderen Orten, also verschiedene Videoelemente kombiniert hat, zu eher einem größeren Gesamtkontext als eben die abgefilmte Theatersituation. Dafür sind die Leute durchaus bereit, was zu zahlen. Wir hatten auch beim Open Mind Festival, zum Beispiel hatten wir beim Open Mind Festival einen Festivalpass angeboten, einen Streaming-Festivalpass. Den haben relativ viele Leute gekauft, weil man damit einfach das ganze Festival, 11 Veranstaltungen sehen konnte. Da gab es aber auch ganz viele Gratis-Veranstaltungen. Und ich finde, wir machen das beides. Also es kommt immer ein bisschen so drauf an, was es denn genau ist. Aber gerade bei Kunstproduktion, also bei Theaterproduktion würde ich sagen, das ist nicht verkehrt, da auch einen Preis anzusetzen, der niederschwellig ist. Und dann muss man gucken, dass die Barrieren, wie die Leute dann zu diesem Stream auch kommen, die erhöhen sich ja, wenn man irgendwo ein Ticket kauft, dann muss man sich einloggen und so weiter, dass man die möglichst niedrig hält oder abbaut.
Ja. Also kann es so durchaus gelingen, wirklich ein breiteres Publikum anzusprechen?
Naja, es ist, ich würde mal sagen, ja, durchaus, doch, durchaus. Glaube ich, was halt irgendwie der Vorteil ist, wenn du dann als freie Company, wie jetzt Kollektiv Kolinski, dann so eine digitale Produktion hast, dann kannst du damit irgendwie natürlich einfach auch das woanders zeigen oder auf Gastspielakquise damit gehen und irgendwie Gastspiele und Tourneen irgendwie planen damit, wenn es denn wieder möglich ist. Also das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Vorteile. Und ich weiß nicht, ob das Publikum dann so exponentiell wächst. Ja, das ist immer so ein bisschen der Wunsch dahinter, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass, aber es verstreut sich mehr. Also es ist jetzt nicht nur das Salzburger Publikum, sondern es ist eben auch aus anderen Orten Publikum dabei. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Das ist ja gerade in der Kulturszene auch sehr wichtig, wo man oftmals eher kleine Teilbereiche, Gruppierungen hat, die aber weltweit verstreut sind.
Genau, das stimmt. Und da gibt es ja aber auch verschiedene Plattformen jetzt, die sowas anbieten. Zum Beispiel Spectue ist jetzt in den letzten 2 Jahren entstanden. Ist so eine Art Netflix oder YouTube für Theaterproduktionen, was sich dezidiert eigentlich eher an ein Fachpublikum, an Kolleginnen, an Theaterwissenschaftlerinnen etc. richtet, aber auch offen ist, wo man wirklich abonnieren kann, Theaterproduktion abonnieren kann. Das nutzen schon einige. Also da entsteht einfach gerade wahnsinnig viel.
Ja, spannendes. Wahnsinn. Jetzt seid ihr bei der AGE schon sehr weit, was das angeht. Sehr progressiv, zumindest was mir im Salzburger Vergleich auffällt.
Ja, ich finde, möchte ich die Kollegen dann schon ein bisschen auch erwähnen. Also das Rockhaus macht sehr, sehr viel und das Literaturhaus macht sehr viel. Auch das Landestheater streamt sehr viel und oftmals mehr als wir. Wir machen das sehr ausgewählt. Aber klar, wir versuchen einfach unseren Teil dabei zu tragen.
Genau. Was merkst du, ist im Allgemeinen der Wille da, diese Online-Veranstaltungen voranzutreiben oder halten?
Ja, doch. Ja, schon einerseits ja, aber ich finde, es wird immer noch zu viel operiert mit dem wir machen das als Ersatz für, wenn es halt nicht möglich ist. Ne? Und das ist so lustig, weil dieses das wird, also ich habe jetzt, es gibt einen ganz guten Forderungskatalog von der IG Kultur, das ist auch unsere Interessengemeinschaft, mit ein paar guten Punkten, was die Kulturpolitik jetzt machen müsste. Und da wird ein Digitalisierungsfonds, der seit langem angekündigt ist, eben eingefordert. Der soll jetzt mal bitte Realität werden. Und da steht dann der Satz drin, Digitalisierung ist wichtig, aber sie wird niemals das Live-Erlebnis ersetzen. Also es wird fast so wie so schamanistisch beschworen, dem wird so eine Aura gegeben, das Live-Erlebnis, das Digitale. So. Niemand, glaube ich, denkt, dass das Live-Erlebnis, was auch immer das genau ist, ersetzen soll. Es geht ja um einen Medienpluralismus, um sowohl als auch. Und ich denke, dass es uns bleiben wird. Ja? Ich versuche mich auf den Punkt zu stellen, zu sagen, das ist eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir eh schon tun. Wir müssen unsere Aktionsmöglichkeiten erweitern, auch im digitalen Bereich, und uns nicht immer nur auf sozusagen das Kerngeschäft, wie man dann schon so sagt, das ja gerade suspendiert ist, nämlich die Veranstaltung, das Live-Erlebnis konzentrieren, weil das für viele, möglicherweise jüngere Leute, auch gar nicht mehr die Wichtigkeit hat, die es vielleicht für die Generation hat, die in den 70er, 80er, 90er Jahren sozialisiert worden sind. Das kann man relativ klar ablesen, auch an Studien.
Das heißt, die Entwicklung ist da vielleicht ähnlich wie zur Jahrtausendwende, wo manche gesagt haben, das Internet wird nie ein Massenmedium
werden. Ja, da war ja jetzt dieser Artikel, ne? Der hat sich jetzt von dem Zukunftsforscher Matthias Horks, der ja auch ganz prominent zum Anfang der Pandemie die Kraft dieser Pandemie, die Gesellschaft ganz zu verändern, genau, beschworen hat. Er lag offenbar wieder mal daneben. So, sehr lustig. Ja, was mich so umtreibt, ist sozusagen, dass immer in der Debatte, um da vielleicht zu dem Punkt zu kommen, ist dieser Liveness-Begriff, der treibt mich immer total um, weil sozusagen das Live-Erlebnis immer dem Digitalen gegenübergestellt wird. Also das Echte, was halt gerade nicht möglich ist, wird dem Falschen irgendwie gegenübergestellt. Und ich sehe das nicht so. Denn allein schon dieser Begriff Liveness, der kommt ja aus einem ganz anderen Kontext. Der kommt aus dem Fernsehkontext. Der ist in den 50er Jahren entstanden, und zwar im Zuge der US-Sitcoms. Es gab diese Sitcom I Love Lucy, das war die erste Sitcom, und die ist vor Studiopublikum gespielt worden und aufgezeichnet worden, nicht live gesendet worden, sondern aus der Konserve in den USA gesendet worden, und das waren Live-Sitcoms. Das hat mit den Zeitzonen in den USA zu tun. Und daher bekommt dieser Begriff Liveness. Es gibt ein ganz tolles Buch, das ist ein Standardwerk, das heißt Liveness, Performance in a Mediatized Culture von Philipp Ausländer, 1999 rausgekommen. Das ist ein US-amerikanischer Theaterwissenschaftler und der fragt da quasi nach dem Status der Live-Performance in Zeiten der Massenmedien. Und der macht es relativ deutlich, dass dieser Live-Begriff, der dann ja irgendwann auch im Fernsehen für Fußballübertragungen und Game-Shows verwendet wurde, und jetzt einfach als so seit 20 Jahren als unique selling point, als irgendwie der Verkaufsschlager der Veranstaltungsbranche, quasi als deren intrinsisches, ureigenstes Merkmal, ja, dass es nirgendwo anders gibt, außer auf dem Live-Konzert, ja, verkauft wird, dass der eigentlich aus einem völlig medialisierten Kontext stammt. Mhm. Deswegen finde ich diesen Begriff Live-Veranstaltung so unfassbar falsch, ja, weil ein Facebook-Thread ist auch live und eine Zoom-Veranstaltung ist auch live. Was gerade suspendiert ist, da kommen wir jetzt vielleicht wieder zum Anfang zurück, ist die physische Kopräsenz, also die Versammlung von Künstlerinnen und Zuschauerinnen oder überhaupt von Menschen an einem Ort. Die ist gerade außer Kraft gesetzt. Und da ist dann schon die Frage, wie organisieren wir uns andere alternative Räumlichkeiten, wo sowas wie Gesellschaft ausverhandelt werden kann. Darum geht's. Mhm. Es geht da, finde ich, gar nicht um den Live-Charakter von irgendwelchen Events. Das ist mehr oder weniger eine Verkaufsstrategie, mit dem die Musikbranche gut durch die Digitalisierung kommt. Okay. Wir wissen, die Konzerte laufen irgendwie gut, weil keiner mehr CDs kauft. So, ja, deswegen Liveness. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, um den es geht, sondern es geht, glaube ich, wirklich darum zu gucken, wie kommunizieren wir denn überhaupt in dieser digitalisierten Welt? Mhm. So. Und wie auch jüngere Leute, wie kommunizieren die, also es gibt, ich finde total spannenden Punkt, dass wir in einem Zeitpunkt sind, wo es jetzt Generationen gibt, die ohne Internet aufgewachsen sind und es gibt aber Generationen, die nur mit dem Internet aufgewachsen sind, also Digital Natives. Und da kann man ausverhandeln, was eigentlich die Formen der Interaktion sind. Das ist jetzt der spannende Punkt, an dem wir uns befinden. Und ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, also man muss schon relativ blind gewesen sein, die Verlagsbranche, die Buchbranche, die Literaturbranche, die Musikbranche, die Zeitungsbranche sind in den letzten 20 Jahren alle durch diese Digitalisierung gegangen. Es wäre doch seltsam, wenn man nicht annehme, dass die Veranstaltungsbranche nicht das Gleiche erlebt. Mhm, mh. Wollen wir ehrlich sein. Da muss man sich drauf einstellen. So. Und ich finde, was einem da, also wenn ich zu viel quatsche, dann sag bitte Bescheid. Aber was einem da weiterhilft, ist, glaube ich, die totale Unterscheidung zwischen zwei Begriffen, nämlich Digitalisierung und Digitalität. Okay. Digitalisierung, also wie ich es verstehe, ist ein technischer Begriff. Das ist, meint ein Medienwechsel. Mhm. Ja, also wenn ich einen handgeschriebenen Zettel einscanne und auf einer Festplatte speichere, dann ist der digitalisiert. Also was Analoges in ein digitales Medium übertragen. Gleichzeitig meint Digitalisierung natürlich auch immer die Epoche, in der wir gerade leben, wie die Industrialisierung, ja, also analog zur digitalen Revolution. Das ist die Digitalisierung. Und dann gibt es aber diesen Begriff Digitalität, der in den letzten Jahren ja verwendet wird und gebraucht wird und unterschiedlich theoretisiert wird, der ja ein Kompositum ist aus Realität und digital, also schon vom Wort her analog digital verschränkte Lebensrealitäten meint. Gibt es verschiedene Theorien dazu oder Theoriebildung aus den verschiedensten Disziplinen dazu. Ich finde die aus der Kommunikationswissenschaft ganz gut. Oder eine derjenigen aus der Kommunikationswissenschaft. Es gibt verschiedene Formen der Kommunikation. Es gibt die Oralität, also die Mündlichkeit. Es kam irgendwann die Literalität dazu, also die Kommunikation mit Schriftzeichen. Irgendwann gab es die Medialität, also über Medien, dann im 19. und 20. Jahrhundert. Und da kommt jetzt eine vierte Kommunikationsform dazu, die Digitalität, die all diese anderen drei Kommunikationsformen inkorporiert und weiterentwickelt in ihren Möglichkeiten. Da reden wir also nicht mehr von Digitalisierung, also wie kriege ich das Theater ins Netz, sondern wir reden von dem ganzen Formenkreis kommunikativer Möglichkeiten, die Menschen heute benutzen, unterschiedlich benutzen. Also wir reden von digitaler Kultur. Mhm. Und das ist was anderes, als wenn ich mir überlege, wo kriege ich die Kamera her, mit der ich die Theateraufführung abfilme. Die Frage muss ich mir auch stellen, aber das Feld ist sozusagen größer, das ich in den Blick nehme. Und dann gibt es da so ganz spannende Beobachtungen oder Studien dazu, wie sich diese Realität, dieses Live-Erlebnis beispielsweise, auch ja durch digitale Medien schon so verändert hat, noch weit vor Corona, dass man eigentlich von so einer Trennung zwischen echt und falsch gar nicht mehr sprechen kann. Mhm. Also also keine Ahnung, wenn junge Menschen mit einem Foto irgendwie rumgehen und Sachen fotografieren, um sie auf Instagram zu stellen. Die Instagrammability ist ja so ein Wort, wie Realität inszeniert wird, ja, damit sie passgerecht auf digitale Medien zugeschnitten ist. Mhm. Das ist zum Beispiel was spannend ist, sich das anzugucken und wie verhalten wir uns dann mit unserem Kerngeschäft, das jetzt gerade eben nicht stattfinden kann, zu solchen Dingen. Die Fragen stellen wir uns gerade und da haben wir natürlich keine Lösung, sondern probieren aus.
Sehr spannend. Mhm. Würdest du die aktuelle Zeit als Umbruch bezeichnen?
Ja, sicher. Ja, voll. Die Frage ist, wo es hinbricht, in welche Richtung das es kippt. Ne? Mhm. Also gib ja die Hoffnung nicht auf, dass das alles zum Vernünftigeren sich wenden kann. Mhm. Aber für die Kultur ist das definitiv ein Umbruch, ganz klar. Mhm. Und ich finde, das hat, ich vielleicht nochmal zurückzukommen, es ist schon auch eine Generationenfrage. Ich habe, das ist, glaube ich, keine wirklich veröffentlichte Studie. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Professor aus Ludwigsburg, der hat das Kulturverständnis im intergenerationalen Vergleich in einer relativ kleinen Gruppe untersucht. Und der hat festgestellt, das ist, glaube ich, relativ klar, dass die vor 1980 Geborenen eher ein rezeptives Kulturverständnis haben. Also das Kultur ist was man guckt, was man konsumiert, was man anschaut, wo man irgendwie beiwohnt, Teil hat, aber eben als Rezipient oder Rezipientin. Und die nach 1980 Geborenen haben zunehmend ein partizipatorisches Kulturverständnis. Das ist etwas, wo man mitmacht oder was man selber tut. Mhm. Das ist sozusagen... Das war auf einer Kulturvermittlungstagung, da haben sich die ganzen Kulturvermittler dann ganz doll auf die Schulter geklopft, so als ihren Erfolg das gefeiert. Aber der spannende Punkt kommt jetzt eigentlich, denn wo teilzuhaben, an Kultur teilzuhaben, ist ja Teil der Selbstbildung und auch der Identitätsfindung. Das sehe ich ja bei mir. Ne? Also ich habe bei mir schon durch die Theater-AG in der Schule und so weiter, also Teil meiner Identität mir zusammengebastelt. Und wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo eben genau diese Menschen, die ganz jung sind, die ab 2000 irgendwie die Welt betreten haben, diese Identitätsbildung nur mehr betreiben, indem sie ein Like setzen oder was reposten oder retweeten, also nur noch mehr einen Klick machen, anstatt wirklich an etwas teilzunehmen. Mhm. Ja, das heißt, zieht ein großes Problem auf für uns Kulturmenschen. Wie erreichen wir die denn? Und wie überlassen wir das Feld eben nicht nur Instagram in dem Bereich oder TikTok oder anderen großen und eher fragwürdigen Unternehmen? Wo gibt es diese Gegenöffentlichkeiten? Und da gibt es leider, Gottes, das muss ich dann sagen, einfach zu wenig, auch von der Kulturpolitik zu wenig Fördermittel oder Strategien, mit solchen Fragen auch wirklich groß umzugehen. Das sind eigentlich wirklich wichtige Fragen. Der Umbruch ist nicht Corona. Corona ist ein Brandbeschleuniger für genau solche Fragen. Und den müssen wir uns eh stellen. Und es ist vielleicht gut, dass Corona uns gerade eben genau vor diese Fragen stellt und wir können denen nicht ausweichen.
Also muss man jetzt erstmal ein bisschen Awareness schaffen auch.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Und dann kann man als Gesellschaft solche Fragen vielleicht da beantworten oder angehen?
Ja, die Gesellschaft beantwortet sich ja selber schon immer. Ne? Aber die Frage ist, wie kommen wir da hinterher, wenn wir nicht irgendwie abgewickelt werden wollen? Ne? Also wenn wir nicht von der Kultur und nicht vom Virus abgewickelt werden, dann werden wir irgendwann von Menschen abgewickelt, die für uns oder für die wir einfach nicht mehr die Relevanz besitzen. Ich will jetzt gar nicht so pessimistisch malen. Natürlich wird es irgendwie Veranstaltungen geben, aber ich habe eben immer jetzt diesen Satz in diesem IG-Kulturtext, die das Live-Erlebnis nie ersetzen würde. Ich denke so, nee, vielleicht halt doch. Schaut doch mal, was halt sonst noch möglich ist. Ja? Und wir sind alle irgendwie mittlerweile hybride Wesen und unser Alltag ist durchmedialisiert. Ja? Jeder hat dieses Ding in der Hand und guckt da rein, auch beim Laufen, beim Einkaufen, sonst wo. Ich glaube, diese Grenzen, die stürzen mehr und mehr ein und die jetzt nochmal künstlich hochzuziehen, die sind nicht richtig. Das ist keine richtige Strategie.
Okay. Ja, lieber Sebastian, vielen Dank für diese Ausführungen.
Ja, bitte.
Sehr, sehr interessant.
Hat jetzt wahrscheinlich Gespräch. Jeden irgendwie noch mehr verwirrt oder so, keine Ahnung.
Glaube ich fast nicht. Ja, auf jeden Fall sehr viele Denkanstöße
dabei. Ich hoffe,
davon
gehe
ich aus.
Genau. Und wir basteln jetzt so weiter an unserem digitalen Programm, hoffen natürlich auch, dass wir dann bald wieder in echt, in großen Anführungszeichen, da sind als Ort, den man auch in der physischen Welt besuchen kann und werden es aber reflektieren eben in zwei Veranstaltungen tatsächlich jetzt lernen aus dem Lockdown am 18. März und im April gibt es nochmal eine Diskussionsveranstaltung, die, und das zum Abschluss noch kurz erwähnen, mhm. Teil eines Buchprojekts ist. Das heißt Show, Don't Tell, Show heißt es. Ein Buch des Vereins Arge Kultur zum 40-jährigen Jubiläum der Arge Kultur. Das steht nämlich jetzt im April an.
Okay,
ja. Im April 1981 ist die Arge gegründet worden, ihre Vorgängerorganisation. Hätte man natürlich eigentlich groß feiern wollen. Stattdessen gibt es jetzt eine Buchpublikation. Und da werden wir auch nochmal mit einer sehr spannenden Person vom Staatstheater Augsburg, die sehr, sehr weit vorne sind in dem Bereich Digitalisierung und Digitalität, sprechen über genau solche Themen. Also wen das interessiert, der soll einfach dranbleiben.
Sehr spannend.
Jawohl,
Sebastian, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, bitte.
Liebe User, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag.